Herzlich willkommen zum SBB-Podcast. Mein Name ist Daniela Mietke und wir sprechen in unserem Podcast regelmäßig über Bildung und Digitalisierung und stellen unsere Kolleginnen und Kollegen vor, Kooperationspartner und sprechen über aktuelle Themen in unserem Arbeitsfeld. Heute stelle ich euch Nadine Teger vor. Sie ist als Lehrkraft in unserem Hause und im Vorgespräch habe ich festgestellt, sie hat einen unglaublich vielseitigen Lebenslauf schon hinter sich. Und da fangen wir auch gleich mal an. Hallo Nadine.
Hallo Daniela.
Erzähl mal bitte, was hast du gelernt? Also mit welcher Voraussetzung kommst du jetzt hier in die berufliche Bildung?
Ja, also ich bin eigentlich gelernte Werbekauffrau. Ich habe erst mein Abitur gemacht, dann bin ich ein paar Jahre in Studien gegangen. Ich habe Kunstgeschichte und Literatur studiert, 3 Jahre lang. Habe mich dann für eine Ausbildung entschieden im Verlagsbereich. Habe dann für Ökotest gearbeitet und wie gesagt den Beruf Werbekauffrau gelernt. Später habe ich mich dann noch entschieden, nochmal meinen Fachwirt zu machen und meinen Ausbilderschein. Und der Schwerpunkt meines Fachwirts ist im Bereich Projekt- und Prozessmanagement. Und das sind auch so meine Themen, die ich am liebsten unterrichte.
Ich finde die Vielfalt schon mal sehr breit, also von der Ausbildung zur Werbekauffrau über ein Studium zum Thema Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte. Das finde ich schon mal ein ganz schön breites Feld, das du da dir angeschaut hast. Wie kam es dazu? Wieso hast du diesen Sprung gemacht?
Jetzt vom Studium zum Ausbildungsberuf.
Genau.
Ich hatte eigentlich vor, Journalistin zu werden. Das war so mein Wunsch. Tatsächlich auch gezielt Musikjournalismus. Ich habe ja früher sehr lange Musik gemacht und habe auch in ein, zwei Bands. Quasi als Sängerin war ich tätig. Und genau. Und wie das so ist, man studiert und Ich bin leider nicht so beglückt, in einem reichen Haushalt aufgewachsen zu sein. Also ich bin meine Mutter allein aufgewachsen und damals wurden dann Studiengebühren eingeführt. Die konnte ich mir nicht leisten und habe deswegen mein Studium aufgegeben. Also war eher nicht so schön, aber ich habe einen anderen tollen Weg eingeschlagen und ich glaube, mit dem Musikjournalismus wäre es sowieso sehr schwer geworden. Es gibt kaum noch Magazine, für die man schreiben kann. Und ich hatte tatsächlich ganz am Anfang, bevor ich das angefangen habe zu studieren, kurz überlegt, auch in den Schulbereich zu gehen und bin letztendlich über Umwege da gelandet. Also manchmal führt es einen quasi zurück zu dem, was man ursprünglich mal wollte.
Genau. Und du hast ja gerade das Thema Musik schon angesprochen und dass du in Bands gespielt hast. Du hast mir verraten, es waren Punk-Bands.
Richtig.
Erzähl doch mal, was habt ihr so für Musik gemacht und wo war das?
Genau, deutscherseits bin ich ja aus Frankfurt am Main, also aus der Nähe von Frankfurt am Main. Dort ist das auch alles passiert. Ich habe fast 10 Jahre lang Musik gemacht und Schwerpunkt war Hardcore und Punkrock. Damals noch betitelt als Emo-Chor, würde ich sagen, in der Richtung, wo man halt schreit und singt. Das war schon sehr spektakulär, weil es sehr wenige Frauen gab und auch immer noch gibt, die überhaupt auch schreien und auch Punkmusik machen. War eine tolle Zeit. Ich habe mich gut ausgelebt. Ich hatte sehr nette Bandkollegen. Ich habe sehr interessante Leute kennengelernt auf diversen Veranstaltungen, diverse Bands aus total verschiedenen Ländern. Habe auch später noch Konzerte veranstaltet danach. Und das war eine sehr schöne Zeit und es ist auch ein wichtiges Kapitel in meinem Leben gewesen.
Du hast mir auch erzählt, dass du bilingual aufgewachsen bist. Du bist in Amerika und in Deutschland aufgewachsen, hast auch unterschiedliche Phasen deines Lebens in diesen Ländern verbracht und sprichst daher perfekt Englisch und Deutsch. Also die sozusagen das Auseinandersetzen und das Umgeben mit Menschen aus der ganzen Welt ist irgendwie schon mal bei dir darüber mit angelegt, oder?
Ja, definitiv. Also dadurch, dass ich einfach sehr oft hin und her gezogen bin zwischen den beiden Ländern, würde ich mich schon fast ein bisschen als Rolling Stone bezeichnen. Und das fällt mir natürlich dementsprechend auch sehr einfach, in irgendein Land zu reisen, um mich direkt wohlzufühlen, direkt in Kontakt zu kommen mit anderen Ländern, mit anderen Menschen, Sprachen, Kulturen. Und das macht mir auch sehr viel Spaß und ich fühle mich da drin wohl. Mhm. Also das gelingt mir dadurch, glaube ich, sehr schnell mich wohlzufühlen.
Mhm. Und du hast auch mir erzählt, dass du jetzt, bevor Corona uns alle so ein bisschen auf das Ruhigbleiben quasi zwangsweise hingeführt hat, dass du auch eine Weltreise hinter dich gebracht hast oder eine halbe Weltreise. Erzähl mal, wo du genau warst und wie lange du unterwegs warst.
Ja, ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt. Da war ich gerade knapp über 40. Ich habe gedacht, jetzt muss ich es nochmal wissen. Ich wollte immer nach Südostasien und habe dann quasi mir einen Monat Urlaub gegönnt und bin dann mit dem Backpack los von Hongkong über Vietnam und Kambodscha und wieder zurück. Mhm. Es war ein sehr langer Flug, es waren super viele Eindrücke. Ich habe tatsächlich auch eine Bekanntin dort, die ist Tätowiererin, aus Barcelona kommt die tatsächlich, mhm, und hat ein Studio in Kambodscha, die habe ich ebenfalls besucht. Und ich habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt. Es war herausfordernd manchmal, anstrengend auch körperlich, aber ganz toll. Und ich konnte ein Häkchen auf meine Reisekarte setzen. Und das war richtig gut.
Schön. Okay, also mit der Weltreise habe ich ein bisschen übertrieben. Aber nichtsdestotrotz eine interessante Zeit, die du da erlebt hast. Und du strahlst es ja absolut aus, diese Leichtigkeit, auf Menschen zuzugehen und ganz schnell in Kontakt zu treten und irgendwie ein Setting hinzubekommen, sodass man sich sofort wohlfühlt und mit dir ins Gespräch kommt. Das ist ja auch eine enorme Stärke.
Vielen Dank.
Ich würde gerne nochmal auf das Thema Fachwirt für Projektmanagement und Prozessmanagement zu sprechen kommen. Das ist ja auch ein Part, der wahrscheinlich hier in der Lehre eine große Rolle spielt. Du unterrichtest aktuell auch in dem Kurs Umschulung E-Commerce.
Das ist richtig.
Genau, wir haben jetzt zum Februar einen Kurs gestartet und wir können bis zum 8. März auch noch aufnehmen. Erzähl mal, wie läuft das gerade?
Ja, genau. E-Commerce ist etwas spezieller angelegt als unsere Büromanagement-Bereich. Die haben quasi ja auch normale Schule, also die besuchen die Berufsschule und eben bei uns die Schule im ersten Halbjahr. Wir sind gezielt dafür da, ihnen das dritte Lehrjahr quasi zu vermitteln, was sie ja dann in der Berufsschule durch ihre verkürzte Ausbildung dann nicht mehr mitbekommen. Mhm. Ich hatte dann auch die Möglichkeit, eine dieser Fächer bei denen zu unterrichten, nämlich Projektmanagement. Mhm. Und Englisch habe ich auch gemacht. Mhm. Genau.
E-Commerce ist ein Beruf der Zukunft. Jetzt in Corona natürlich noch mal ganz stark auch in der Entwicklung und in der Ausweitung, aber auch grundsätzlich. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben immer auch einen E-Commerce-Anteil, auch wenn sie den Einzelhandel vor Ort betreiben. Wie würdest du denn das beschreiben? Wie ist die Zukunft des E-Commerce einzuschätzen?
Also ich glaube, das ist ja jetzt schon nicht mehr wegzudenken und das wird sich auch nicht ändern. Also ich glaube auch, dass die Zukunft noch verstärkt zunehmen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass in Zukunft das normale Shopping, wie wir das kennen, eher als Präsentation der Ware irgendwie genutzt wird und trotzdem auch dort der Einkauf auf digitale Möglichkeiten und Technologien zurückzuführen dann ist, also dass man den Einkauf quasi immer noch digital ausführt und die Ladenfläche eher nur als ein Präsentation, vielleicht Event, Erlebnis irgendwie gestaltet wird. Also von daher, ich denke, das wird noch weiter zunehmen und umso mehr die Technologie sich auch erweitert und besser, schneller wird, wird das einfach quasi dem immer angepasst. Mhm.
Ja. Du hast auch gesagt, dass du schon mal, das ist ein bisschen her, aber auch im E-Commerce tätig warst. Das heißt, du kennst auch den Arbeitsbereich aus dem selber darin tätig sein. Erzähl nochmal, wie war das?
Genau, ich bin ja, wie gesagt, gelernte Werbekauffrau. Als ich nach Hamburg gekommen bin, habe ich tatsächlich angefangen, für eine E-Commerce-Agentur zu arbeiten. Dort haben wir tatsächlich quasi Plätze auf Webseiten eingekauft und den Kunden zur Verfügung gestellt, die ihre Banner quasi auf diese Seiten platzieren können. Mhm.
Das ist der eine Part und du hattest auch das Thema Retargeting als Stichwort vorhin kurz fallen lassen. Erzähl doch nochmal unseren Hörerinnen, was ist Retargeting?
Genau, also beim Retargeting geht es darum, dass man Kunden, die quasi auf einen Shop unterwegs waren, schon bereit waren, etwas zu kaufen. Also das muss dann quasi schon quasi angeklickt sein, in Warenkorb gelegt worden sein und die aber den Kauf abbrechen. Und dann kann man gezielt durch die Cookies tracken, wo sie unterwegs waren und kann denen dann gezielt auf anderen, ne, wenn sie im Internet unterwegs sind, eben Werbung einblenden, die sie wieder darauf aufmerksam macht, dass es ja diesen Kaufversuch gab, den sie abgebrochen haben. Mhm. Also man erinnert quasi den Kunden daran, damit er es dann doch den Kauf abschließt.
Mhm. Und wahrscheinlich klappt das auch zu einem auch statistischen Wert in einer gewissen Menge häufiger.
Ja, es hat tatsächlich sehr gute Ergebnisse. Also damals, als vor 10 Jahren, als ich quasi dabei war, ist das ja gerade ganz neu auf den Markt gekommen. Mhm. Ein ganz neues Tool, wo man sehr viel Hoffnung drin gesteckt hat, dass das erfolgreich sein wird, um den Kunden eben zum Kauf zu bringen und den abzuschließen. Die Conversion Rate könnte ich jetzt nicht mehr sagen, dafür bin ich schon zu lange draußen. Mhm. Aber ich glaube, sie war relativ hoch.
Mhm. Damit hast du noch ein neues Schlagwort reingebracht. Ich weiß, dass die Conversion Rate etwas darüber aussagt, mit welchem Einsatz hat man den Kunden sozusagen im Schnitt dazu gebracht, etwas zu tun, was man möchte. Ich nutze ganz bewusst häufig den Warenkorb und versuche, wenn ich selber was einkaufe, einen Rabatt rauszuschlagen, weil ich weiß, wenn ich das da 2-3 Tage liegen lasse, dann bekomme ich eine Mail, dass das Produkt, was ich mir da angeschaut habe, jetzt 10% weniger kostet. Also das habe ich so als Strategie öfter mal ausprobiert und komischerweise klappt das immer wieder.
War das Zufall?
Weiß ich gar nicht, ob es ein Zufall war. Ich glaube, dass man mich dann auch trackt und denkt, okay, wir müssen die jetzt noch mal 2-mal ansprechen und dann kauft sie mit dem Rabatt vielleicht doch noch.
Ja, das ist schlau, ne?
Genau. Das Thema E-Commerce in der quasi im gesamten Berufsbild betrachtet ist ja sehr komplex. Also die Menschen, die das lernen, die müssen ja sich tatsächlich auch mit Plattformen auseinandersetzen. Welche gibt es? Wie funktionieren die? Wie werden die bedient? Die müssen wahrscheinlich selbst auch Produkte einstellen, aber auch gleichzeitig die Plattform gestalten. Oder wie würdest du das trennen? Würde man sagen, das mal gestalten, machen dann andere Leute?
Ja, tatsächlich würde ich das schon trennen. Es gibt einfach ein Team, ne, ob aus Grafikern, irgendwie Programmierer, und der E-Commerce-Kaufmann, Kauffrau an sich ist, glaube ich, schon im Verkauf verstärkt tätig. Das heißt, dieser Mensch hat direkt den Kontakt zum Kunden. Das ist quasi die Schlüsselfigur, die im Team tätig ist, die nah am Kunden ist und die Wünsche quasi ins Team trägt. Und dort wird dann gemeinsam an der Umsetzung gearbeitet. Mhm. Also ich glaube schon, dass E-Commercer auch ein technisches Know-how mitbringen müssen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass sie alles können müssen. Mhm. Also ich glaube nicht, dass sie jetzt Grafikdesign können müssen. Ein bisschen Typo vielleicht, HTML-Kenntnisse, das werden sie wahrscheinlich schon auch automatisch mitkriegen. Mhm. Und ich denke, das ist auch sehr gut, dass sie es können, wenn sie irgendwie was schnell gehen muss, dass was an der Webseite nicht funktioniert, dass sie eben doch selbst tätig werden können, schon eingreifen können und da an der einen oder anderen Schraube drehen können. Ich glaube schon, dass das vom Vorteil sein wird. Und das werden sie, denke ich, auch an der Ausbildung mitbekommen, mit Lernen im EDV-Bereich. Aber ich glaube schon, dass es hauptsächlich schon um den Kundenkontakt geht, um den Verkauf, um die Vermarktung mit dem Schwerpunkt.
Also ich würde sagen, es ist ein moderner Beruf und für viele auch jüngere Menschen interessant, sich in so eine Richtung weiterzuentwickeln, gerade wenn man Online-Tätigkeiten gut und interessant findet und sich mit dem Thema Online-Handel auseinandersetzen möchte, auf jeden Fall, ne?
Ich glaube, was sehr wichtig ist, nochmal zu betonen an diesem Beruf, dass es zukunftsorientiert ist. Mhm. Also man wird nicht arbeitslos. Das kann man definitiv sagen, es ist zukunftsorientiert. Es ist ein guter Ansatz, wenn man wirklich sagt, okay, ich will einen sicheren Beruf ergreifen. Ich möchte etwas machen, wo ich auch weiß, in 10 Jahren bin ich noch dabei.
Okay, das ist nochmal ein guter Hinweis für die Zuhörerinnen. Vielleicht fühlt sich der eine oder die andere dadurch nochmal angesprochen. Ich würde jetzt nochmal auf deine Art des Unterrichtes zu sprechen kommen. Du hast ja quasi verschiedene digitale Elemente eingebaut in deinen Unterricht. Erzähl mal.
Genau, also Corona hatte doch was Gutes. Ich konnte etwas mehr an meine Lehrmethode irgendwie feilen. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange hier bei der SBB, tatsächlich jetzt knapp über ein Jahr bin ich als Dozentin oder Lehrkraft hier eingesetzt. Genau, ich habe mir in der Corona-Zeit überlegt, wie kann ich das, was ich sonst in der Klasse mündlich vermittle, verschriftlichen, veranschaulichen, rüberbringen. Und habe mich für Präsentationen entschieden, wo ich quasi mit Bildern, Grafiken, kurze Sätze arbeiten kann und das auch schön gestalten kann. Also das heißt, ja, man hat auch was Visuelles, man kann etwas schnell aufnehmen. Es ist abwechslungsreicher, als jetzt ihnen nur Aufgaben aus dem Buch zu geben, also dass sie nur das Buch lesen, dann Aufgaben lösen. Das fand ich zu wenig. Ich wollte noch ein weiteres Medium hinzuführen, was ein bisschen Abwechslung bringt und mehr Spaß. Diesbezüglich habe ich angefangen, das, was ich sonst vermitteln würde, zusätzlich im Unterricht, eben in diese Präsentation, in diese Lernpräsentation zu packen. Mittlerweile bin ich jetzt so weit gegangen, dass ich komplett den Inhalt, auch was das Buch ist, betrifft, auch mit reinnehme. Ja, das heißt, ich kann darauf zurückgreifen, wenn bestimmte Matrixe drin sind oder Grafiken oder wichtige Inhalte aufmerksam machen. Aber tatsächlich tue ich den ganzen Unterricht jetzt in die Präsentation packen. Das hat den Vorteil, dass ich das sogar sowohl online nutzen kann, indem ich das natürlich teile und spreche dazu. Und ich kann es in der Klasse machen. Ja, wir haben ja auch quasi Bildschirme, über die, ne, jetzt auch neue Whiteboards, digitale Whiteboards.
Ja, genau.
Genau, jetzt auch eingeführt, das macht es noch einfacher. Das heißt, ich kann das in beiden, also für beide Unterrichtsarten, ob jetzt online oder Präsenz, einsetzen. Und die Teilnehmer, Schüler haben immer einen roten Faden. Die wissen immer, über was wir gerade sprechen. Und auch wenn sie fehlen, ist das schön, ich kann es ablegen. Und die können darauf zugreifen und den Unterricht für sich anhand der Lernpräsentation selbst durchgehen.
Super, hört sich sehr gut an. Und wie wird das wahrgenommen? Hast du den Eindruck, die wissen das zu schätzen?
Ja, tatsächlich habe ich den Eindruck, dass das sehr gut ankommt. Ich habe von diversen Schülern schon gehört, dass das richtig toll ist. Wie gesagt, weil die eben auch darauf zurückgreifen können, wenn sie auch mal Unterrichtseinheit verpasst haben. Sie können alles nachvollziehen, was wir durchgenommen haben durch die Präsentation. Ich blende auch manchmal Videos ein, also Links, wo sie sich auch noch andere Inhalte auf eine andere Art und Weise angucken können. Genau, und das ist einfach umso interaktiver, habe ich das Gefühl, umso abwechslungsreicher und es macht denen Spaß. Und ja.
Ich finde es wirklich gut, weil man gerade dieses analoge und digitale Switchen darüber sehr gut lösen kann und du mit in den Zeiten von Corona ein anspruchsvolles Setting für den Unterricht anbieten kannst. Ich kann mir vorstellen, dass das sehr gut funktioniert. Du hast gerade die interaktiven Whiteboards benannt, die jetzt quasi in der SBB überall angebracht sind, die ihr im Unterricht nutzt und die das auch befördern. Das heißt, erzähl auch nochmal das. Es ist ja ein neues Medium, zumindest hier bei uns in der SBB. Und man muss sich auch damit ja erstmal vertraut machen, die Funktion kennenlernen. Ist das aufwendig? Kommt man da schnell rein?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte bei der Schulung nicht dabei sein. Und ich konnte es direkt benutzen. Es war intuitiv.
Ah, super.
Ja, also ich wusste direkt, damit umzugehen. Und ich war sehr überrascht. Ich habe das bisher nur jetzt einmal benutzt tatsächlich, weil wir relativ verstärkt ja in den Online-Unterricht gegangen sind aufgrund der Pandemie. Aber das eine Mal hat wunderbar funktioniert. Ich wusste direkt, wie alles geht. Ich habe meine Präsentation drauf bekommen. Ich habe mich ja eingeloggt quasi ganz normal, wie ich das auch in meinem Computer tun würde. Und konnte somit alles öffnen. Ich konnte auf Links klicken, bin dann automatisch ins Internet damit gegangen. Also quasi ein YouTube-Video aufrufen. Das ging alles automatisch. Ich konnte es aber dann auch wieder alles schließen und tatsächlich auch schreiben drauf, wie ich in der normalen Whiteboard-Heben auch tun würde. Ja, also es war sehr intuitiv und ich fand gerade in dieser Präsentationsform und weil ich ja versuche, mit verschiedenen Medien zu arbeiten, ist das super geeignet dafür.
Cool, sehr schön. Das Thema intuitiv mit einer Technik umzugehen ist ja auch typabhängig, ne? Also die einen würden sagen, ich brauche doch ein bisschen länger, bis ich mich daran gewöhnt habe. Und die anderen sagen, bei mir ging das ganz schnell. Das eine ist natürlich, wie das Medium selber führt, ob das gut ist und welche, ja, sage ich mal, Vernetzung im Kopf dafür schon da sind, dass man tatsächlich sich sehr schnell orientieren kann. Beides ist, glaube ich, ein Ansatzpunkt, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Ich würde mich auch tatsächlich gar nicht als so technisch technisch
affin?
Affin, genau. Also so technisch, also auch affin weiß ich jetzt nicht, aber dass ich so technisch begabt, würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also so Grundlagen ja. Ich bin ja auch jetzt schon 42. Also das heißt, ich bin eigentlich schon fast ein alter Hase. Die Jungen können viel schneller irgendwie mit Sachen umgehen. Also von daher glaube ich nicht, dass es jetzt ist, dass ich jung bin und damit aufgewachsen bin und das eben gut kann. Von daher, ich kann mich halt schnell, glaube ich, in Sachen reinfuchsen, wenn ich möchte. Und ich glaube, man muss offen einfach auch dafür sein, sich den anzunehmen. Also wir haben einfach wahnsinnig viele Tools, die jetzt kommen. Die Technik, es wird alles schneller. Ja, also man hat quasi übermorgen schon wieder neue Versionen von dem Tool zur Verfügung. Und ich glaube, man muss sich den so ein bisschen annehmen und das akzeptieren und zulassen und sagen, okay, ich versuch's und auch wenn es nicht funktioniert, dann versuche ich es halt nochmal und irgendwann wird es schon klappen. Also ich glaube, man muss sich einfach drauf einlassen.
Genau, und ich glaube, man muss auch ein bisschen unerschrocken sein, einfach drauf zugehen. Es ist ja schon so, dass technische Veränderungen rasant sind, enorm rasant. Gestern hatte eine Kollegin gesagt, innerhalb von 4 Jahren wird quasi eine komplette Systematik ausgetauscht. Also es ist dann nichts mehr so, wie es vor 4 Jahren war in technischen Themenfeldern, auch gerade in der IT-Branche. Und das fand ich so mal erschreckend, weil man kriegt es gar nicht mit. Wir arbeiten ja alle permanent mit oder kommunizieren darüber. Und dass man nach 4 Jahren quasi in ganz neuen Themen drinsteckt, das nimmt man schon gar nicht mehr wahr.
Das stimmt.
Es ist schon enorm, was da läuft.
Man könnte sagen, es wird selbstverständlich.
Genau. Dieses sich permanent verändernde und immer wieder neue Tools. Und natürlich gibt es Menschen, die fallen da auch raus, denen das sehr schwer fällt, da mitzugehen. Und natürlich, wenn wir alle an unsere Eltern vielleicht denken, die da schon ihre Probleme mit haben, weil sie sagen, sie verstehen eigentlich gar nichts mehr, was da jetzt los ist, ist ja auch ja, manchmal ein bisschen erschreckend, wenn die dann so gar nicht partizipieren können. Das tut mir dann auch oft leid.
Ich habe aber ein schönes Beispiel.
Oh, schön, zeig. Ja, erzähl mal.
Meine Oma ist jetzt, glaube ich, 87. Und die hat Facebook, die schreibt E-Mails jeden Tag. Sie hat auch ein Tablet geschenkt bekommen, damit, das ist natürlich jetzt von Apple, ich will jetzt keine versteckte Werbung machen, aber damit sie mit ihren anderen Enkeln auch FaceTimen kann. Sie hat zwar immer noch manchmal Probleme und weiß manchmal nicht genau, welchen Knopf sie irgendwie drücken muss dafür, aber sie kommt damit zurecht. Und wie gesagt, sie ist aktiv auf Facebook, sie FaceTimet mit ihren Enkeln, also mit meinen beiden anderen Cousinen in den USA und benutzt diese Sachen auch. Und sie ist 87 Jahre alt.
Cool,
sehr ja, und schön. Sie hat auch ein Handy und kann das bedienen, also tatsächlich jetzt nicht so richtig modernes, aber trotzdem. Ne? Also das funktioniert schon Und sie versucht sich halt auch eben drauf einzulassen und mit der Zeit zu gehen.
Und sie hat die Verbindung, die sie darüber pflegen kann. Und das ist wahrscheinlich für sie das Wichtigste, was sie haben möchte, ne?
Das ist das Wichtigste, nicht nur wegen Corona, sondern auch, weil ich zum Beispiel jetzt in Deutschland lebe. Mhm. Das ist natürlich 2000 Kilometer entfernt. Mhm. Wir machen das Ganze dann über Messenger quasi mit dem Video. Mhm. Ja, und die andere Enkelin, die wohnt in Kalifornien. Mhm. Also auch quasi auf der anderen Seite von den USA. Ich komme ja aus Massachusetts. Mhm. Und genau, also die können einfach so super in Kontakt bleiben. Wir können uns sehen und uns wirklich austauschen. Und das gibt dann schon ein Gefühl von dieser Nähe, mhm. ne, die man dann einfach durch tausende Kilometer eigentlich tatsächlich nicht hat.
Mhm. Genau. Das ist nochmal eine sehr schöne Geschichte. Vielen Dank. Und auch für viele, glaube ich, so ermutigend. Gerade ist wegen Corona, wenn Kontakte gar nicht so gut gepflegt werden können, dann ist das Bild auf dem Bildschirm irgendwie doch sehr wertig plötzlich, ne? Wenn man es nicht mehr live bekommt.
Ja, ich finde es auch einfach abgefahren, wenn wir überlegen, dass wir denken an alte Science-Fiction-Filme irgendwie aus den 60er Jahren, wo sowas wie Skype, ne, also dass man sich quasi auf dem Bildschirm austauschen kann, noch undenkbar war in der Realität. Mhm. Und es ist seit mindestens 10 Jahren selbstverständlich.
Ja, Wahnsinn, ne? Mhm. Und dann frage ich mich, ob wir uns auch irgendwann mal von der einen zur anderen Stelle beamen können. Aber ich glaube,
Scotty,
mit Dematerialisieren wird dann noch mal eine vielleicht größere Herausforderung.
Ich glaube, davor hätte ich Angst.
Okay. Ja, also ich würde sagen, wir haben tolle Seiten von dir kennengelernt. Vor allem sehr spannend für alle unsere Hörerinnen, mit welchen Persönlichkeiten man auch zu tun hat, wenn man bei uns in die Umschulungen kommt. Nadine Teger ist wirklich eine sehr bunte Person, hat so viele Aspekte, hat so viele spannende Sachen zu erzählen. Es macht ganz sicher Spaß, von ihr auch unterrichtet zu werden. Ja, ich freue mich, wenn ihr an unserem Kanal bleibt und Spaß daran habt, mit uns ein Stück des Weges zu gehen. Wir werden in unserem Podcast-Kanal viele interessante Personen vorstellen und wir werden schon in der nächsten Woche das Thema Adipositas wieder besprechen und dort mit der Kollegin Hanna David über ihren aktuellen Instagram-Kanal sprechen, über ihre digitale Sprechstunde zum Thema Adipositas und was sie alles innerhalb des Angebotes anbieten kann. Also, ich freue mich, bleibt dran. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.